Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen. Unser Thema heute ist Bitcoin, Massenvernichtungswaffe der Kapitalmärkte oder Währung für eine neue Generation. Es ist Freitag, der 12. Februar 2021. In Teilen des Finanzmarkts geht es derzeit zu wie einst im Wilden Westen. Vorige Woche sprachen wir über den Sturm der Privatanleger auf die Wall Street, also das Phänomen enormer, durch übliche ökonomische Kennzahlen nicht gerechtfertigter Kursausschläge bei einzelnen Aktien. Heute müssen wir über Bitcoin sprechen, der wichtigsten Kryptowährung, deren Kurs in dieser Woche nach oben geschossen ist und die deswegen in diesen Tagen das herrschende Thema an den Kapitalmärkten ist. Bei mir sind heute zwei unserer Experten aus der Redaktion für das Thema Kryptowährung zu Gast, die dazu nicht immer einer Meinung sind. Marc Böschen und Christian Schütte. Hallo Marc.
Hallo Sven. Hallo Christian.
Hallo Christian.
Ja, hallo zusammen.
Christian, lass uns mal mit etwas anfangen, wozu wir hoffentlich Einigkeit herstellen können. Was ist eine Kryptowährung und was ist ein Bitcoin?
Ja, einfache Frage, allerdings gar nicht so einfach zu beantworten in einem Satz. Elektronisches Geld kennen wir ja alle von unserem Girokonto. Kryptowährungen oder virtuelle Währungen, wie sie auch genannt werden, sind digitale Zahlungsmittel, die außerhalb des normalen klassischen Bankensystems und Zentralbankensystems geschöpft werden. Und zwar dezentral von ganz, ganz vielen Akteuren, die mit ihren vielen, vielen Computern vernetzt sind. Und die Währung wird jeweils geschöpft, indem diese Computer ein mathematisches Problem lösen, ein Kryptorätsel lösen. Deswegen sagen manche Leute auch, Kryptowährungen sind Bargeld, nur eben nicht aus Papier, sondern aus Mathematik oder aus Software. Bitcoin ist die erste und älteste und heute wichtigste dieser Kryptowährungen und gibt seit ungefähr 10 Jahren. Und es ist damals damit gelungen, das Problem zu lösen, sogenannte Peer-to-Peer-Überweisungen, Transaktionen durchzuführen, also direkt von Privat zu Privat, ohne Einschaltung einer dritten Partei, einer Clearingstelle, das sicher zu machen, irreversibel. Und das hat natürlich eine Reihe von Vorteilen. Ein zweiter Vorteil, der heute eine große Rolle spielt, ist, dass die Gesamtmenge der zu schöpfenden Bitcoins begrenzt ist. Das heißt, die Inflationierung dieser Währung durch wildes Gelddrucken ist nicht möglich.
Marc, teilst du die Definition? Haben wir was vergessen?
Das, fand ich, beschreibt das Ganze ja schon wirklich sehr gut. Zum letzten Punkt kann man sagen, Bitcoin selbst ist begrenzt auf 21 Millionen Coins. Allerdings ist natürlich die Zahl der Kryptowährungen nicht begrenzt. Also es kann natürlich sein, dass wir demnächst eine viel bessere Kryptowährung haben, die auf einmal von viel mehr Leuten genutzt wird. Und dann haben wir natürlich dann doch einen starken Wertverlust bei Bitcoin. Also Bitcoin, alles, was Christian gesagt hat, eine unglaubliche Innovation, dass da draußen so ein dezentrales Netzwerk ist von Leuten, die da Rechner dran haben, zum Teil mittlerweile auch Profis. Ein, ja, wahrscheinlich schon ein Fünftel von dessen, was in Gold zu Anlagezwecken steckt, hängt in diesem Netzwerk. Das Netzwerk, was nicht so schön ist, verbraucht so viel Energie wie Norwegen. Aber dass das einfach so entstanden ist, von einigen Pionieren geschaffen, privat, ohne Unterstützung von Notenbanken, ist natürlich schon einfach enorm.
Dann schauen wir mal, inwiefern Kryptowährung und im Speziellen Bitcoin schon die Kennzeichen einer Währung haben. Eine Währung zeichnet sich ja für gewöhnlich aus dadurch, dass es allgemein anerkannt ist als Zahlungsmittel, als Recheneinheit und als Wertaufbewahrungsmittel. Und ob das bei Bitcoin gegeben ist, würde ich gerne mal nacheinander mit euch durchgehen. Christian, vielleicht fängst du immer an und dann in bewährter Form Marc ergänzt oder widerspricht. Zahlungsmittel. Ist Bitcoin ein Zahlungsmittel?
Also theoretisch ja, es ist so angelegt und in kleinem Umfang wird es auch so verwendet, wird es auch so eingesetzt. Allerdings sind die Zahlungen doch für den Normalverbraucher etwas beschwerlich und vor allen Dingen schwankt der Wert natürlich sehr stark. Wenn ein Bitcoin heute 40.000 und morgen 50.000 Dollar wert ist, ist es sehr schwer, damit reguläre Zahlungen zu machen.
Marc?
Ich würde sagen, nein, als Zahlungsmittel ist Bitcoin gescheitert.
Das hätte ich gerne noch ein bisschen ausgeführt.
ja, es dauert einfach zu lange, es ist zu teuer. Niemand bezahlt wirklich mit Bitcoin, nicht mal die Bitcoin-Fans. Wer es mal gemacht hat, ärgert sich heute, dass er seine Bitcoins nicht behalten hat. Es gibt da andere Systeme auf Blockchain-Basis, die dann vielleicht fürs Bezahlen sinnvoller wären. Bitcoin, ich glaube, so viel kann man schon sagen, wird nicht sich als Zahlungsmittel durchsetzen.
Ja, dem würde ich auch zustimmen, weil ich nochmal dann unterstreichen muss, theoretisch ja, in der Praxis sehe ich das genauso wie Marc.
Okay. Als Recheneinheit wird es dann auch schwierig, oder, Christian?
Ja. Also natürlich kann man da seine eigenen Vergleiche anstellen, aber sozusagen die Kopplung mit anderen Wertsystem ist einfach nicht gegeben.
Ich schätze mal, der Meinung bist du dann auch, Marc, ne? Nach deiner Eingangsthese.
Ja, ich glaube, das ist nicht der Punkt, weswegen Bitcoin so spannend ist, ja.
Kommen wir zum dritten Wertaufbewahrungsmittel. Ist es das?
Ja, darauf wird zumindest jetzt spekuliert, dass man dort eben, Stichwort Kryptogold, Werte speichern kann, die sicherer sind als in anderen Assets.
Marc, was meinst du?
Das sehe ich genauso wie Christian. Das ist die große Hoffnung, dass Bitcoin so etwas ist wie das neue digitale Gold, also ein Aufbewahrungsmittel. Es gibt ja wenig Dinge wie Gold heutzutage. Die Leute würden gerne etwas haben, was begrenzt ist an Anzahl, wo man einen Teil seines Geldes unabhängig von Notenbankgeld reinstecken kann. Und wenn das wirklich dauerhaft funktionieren würde, wäre es natürlich großartig für viele Leute.
Aber ist der Reiz des Goldes nicht, dass man theoretisch, dass eben, wenn alles zusammenbricht, hervorholen kann, seinen Goldbarren und damit das Brot, die Milch, das Wasser bezahlen kann? Wie soll das denn jemals mit Bitcoin gehen?
Ja, an dem Beispiel, was man so hört von manchen Leuten, die vermögende Menschen betreuen, die Geschichten von alten Unternehmerfamilien, die dann mit dem Gold nach dem Weltkrieg, dem Zweiten, die ersten Maschinen bezahlt haben. Da müsste man dann halt wirklich Festplatten haben, Cold Storage, und da dann halt seine Bitcoins nachweisen, um dann eben die Maschinen damit anzuschaffen. Hoffentlich nicht nach dem Dritten Weltkrieg, nebenbei gesagt. Aber das ist die Hoffnung, dass wenn eine Inflation einsetzt, ein misstrauendes Geldsystem, dass man dann halt Bitcoin, dass man da einen Teil seines Vermögens noch hat.
Ja. Und es dann eben einen Bitcoin-Kreislauf gibt.
Ja, gut, gibt es einen Goldkreislauf. Also dass auf jeden Fall das etwas ist, was man eintauschen kann. Es ist ja auch nicht gerade praktisch, mit Gold zu bezahlen, nicht? Das macht ja auch keiner. Aber wenn man halt auf Gold zugreifen kann, dann kann man auch in schwierigen Zeiten durchaus sich Dinge kaufen, von Lebensmitteln bis zu einer Unterkunft, bis zu eventuell vielleicht Maschinen, um die Fabrik wieder aufzubauen.
Christian, siehst du das auch so optimistisch
in der Ecke? Nein, ich bin da ein bisschen skeptischer noch, weil natürlich ist es schwierig, mit Gold in der Krise was einzukaufen. Aber wenn man sich jetzt mal wirkliche chaotische Szenarien vorstellt, dann wäre mein Vertrauen in irgendeine Festplatte, die ich da noch habe, die an Netze gebunden sein muss, doch noch beschränkter. Und ich glaube, das kann funktionieren, wenn ich tatsächlich so eine Community habe von Leuten, mit denen ich dann vielleicht Vermögenswerte tauschen will. Aber als wirkliches Zahlungsmittel in der Not, das dann ja irgendwie angekoppelt sein muss an Kreisläufe in der Realwirtschaft, kann ich mir das schwer vorstellen. Also man darf auf der anderen Seite ja auch nicht vergessen, dass Gold eine unglaubliche historische Tradition hat. Deswegen ist es auch ein Teil der Zentralbankreserven. Also Gold ist sozusagen gelernt, wohingegen Bitcoin eine Haufen, ja, eben in Software ist. Und man liest ja auch immer wieder diese Fälle von Leuten, die dann irgendwie ihren Code vergessen haben oder die Festplatte nicht mehr finden. Das ist alles nicht so vertrauenerweckend, finde ich.
Also Christian, du bist der Meinung, als Wertaufbewahrungsmittel theoretisch, und die Menschen haben diese Hoffnung, aber in der Praxis wird das nie funktionieren.
Ja, also auch das Gold wird ja gehandelt mit der Perspektive dahinter, dass es mal ganz schlimm kommen könnte, ohne dass es tatsächlich jetzt ausprobiert werden muss, zum Glück. Und so sehe ich das eigentlich im Moment auch. Da wird ein neues Asset, möglicherweise ein neues Asset gehandelt. Da ist sehr viel Storytelling dahinter, sehr viel wird aufgeladen. Vielleicht kann man es auch vergleichen mit anderen alternativen Anlagen, also Kunstgegenstände oder Sammlergegenstände. Die haben bestimmte Vorteile, was Inflationsschutz angeht, was Privatsphäre angeht. Ob ich dann aber jeweils einen Gegenpart finde, der mir in der Krise tatsächlich was dafür gibt, das ist sehr die Frage. Und letztlich ist der Wert dieser Anlageinstrumente eben immer abhängig davon, was die Community bereit ist, dafür herzugeben.
Ich möchte mit euch über einen anderen Aspekt des Storytellings rund um die Kryptowährung sprechen. Und zwar geht es da um das, was wir auch schon besprochen hatten, nämlich dass Kryptowährungen ohne staatliche Zwischenstellen auskommen, also ohne Notenbanken, ohne Banken, das läuft dezentral. Das ist für viele Fans ein starker Reiz mit dem Argument, das verkürzt so geht, in repressiven Regimen haben Unterdrückte so bessere Chancen, sich zu finanzieren und das Unrechtsregime zu stürzen, weil sie eben nicht auf staatlich kontrollierte Geldtransfers angewiesen sind. Das klingt einleuchtend und attraktiv. Was ist da dran?
Ich glaube jetzt nicht, dass, wenn ich chinesischer Bürger wäre in der Volksrepublik, dass mir das so viel helfen würde. Ich meine, ich könnte versuchen, bestimmte Vermögenswerte beiseite zu schaffen, aber ja, die können mich trotzdem verhaften. Also das ist begrenzt hilfreich. Und die Blockchain enthält ja Informationen über alle Transaktionen. Und es gibt auch Forensiker, die sich darauf spezialisieren, bestimmte Blockchain-Wallets ausfindig zu machen. Das ist auch schon mitunter gelungen immer wieder. Und ich würde mich wundern, wenn die Kommunistische Partei das nicht auch betreibt, einfach um Korruption und eben politische Gegner da auch zu bekämpfen. Ja, und außerdem habe ich natürlich noch einen Haufen anderer Probleme, außer eventuell einem repressiven Staat, wenn ich da drauf hoffe, dass es als Wertaufbewahrung taugt, neben denen, die Christian gerade genannt hat. Also, wenn ich mal ein paar nennen darf, technische Anfälligkeit, Hacker, auch was passiert, wenn wir Quantencomputer haben, können die dann das ganze Mining ganz anders betreiben, Systemüberlastung. Dann habe ich das Problem, wenn ich wirklich als Vermögender sehr viel Geld da reinstecke oder gar als Unternehmen wie Tesla, im Bitcoin-Netz wird nach Rechenkraft abgestimmt. Ich muss also dann Interesse dran haben, mir Rechenkraft zu sichern. Denn wenn irgendwer 51% der Rechenpower hat, kann er die Regeln eventuell ändern, ja, und mich ausmanövrieren. Deswegen versuchen tatsächlich die Großanleger, die es schon gibt, sich am Mining zu beteiligen, um Stimmrechte zu bekommen. Das kann ich als Privatanleger natürlich vergessen. Und das andere Risiko ist eben, da wird dann irgendwann Ethereum viel populärer oder Ethereum 3 und Bitcoin ist auf einmal komplett uninteressant, weil, naja, verbraucht so viel Strom, dauert so lange. Wer will das eigentlich noch haben, nicht? Könnte morgen passieren. Dann gibt es natürlich ein Problem, von dem ich weiß, dass es Christian sehr am Herzen liegt. Warum sollen eigentlich die Politiker und die Notenbanken sich das gefallen lassen, dass es auf einmal besseres Geld gibt, auf das sie keinen Zugriff haben?
Christian.
Ja, also dieser schöne Aspekt, dass man da sozusagen demokratisch-revolutionäre Bestrebungen finanzieren kann, der ist natürlich da, ja. Aber er ist natürlich nur ein Teilaspekt der Tatsache, dass es sich sozusagen um eine autonome Zone handelt, in der ich alle möglichen Dinge machen kann, die Regierungen nicht gefallen. Und das sind dann zum Teil eben auch schattenwirtschaftliche Geschichten. Letztlich halte ich es für schwer vorstellbar, wie so eine autonome Zone womöglich sogar noch in Konkurrenz neben den etablierten staatlichen Systemen existieren kann. Die Regierungen argumentieren ja heute schon auch gegen Bargeld damit, dass sie sagen, das wird für Schattenwirtschaft, Drogenhandel etc. missbraucht. Aus genau dem Grund wird man sich auch Bitcoin angucken. Und es gibt ja auch schon verschiedene Ansagen von Seiten der neuen US-Finanzministerin Janet Yellen, die hat das kürzlich im Kongress gesagt, Frau Lagarde von der EZB hat sich auch dazu geäußert, dass die Politik das sich mit großem Unbehagen anschaut. Und letztlich brauche ich natürlich auch für die Transaktionen in dieser autonomen Zone irgendwie eine ordnende Instanz, eine rechtsetzende Instanz. Also ich glaube, da ist auch ein Stück weit sozusagen die Idealismus eines libertären Utopia dahinter, der sich aber letztlich nicht realisieren lassen wird. Der Staat wird sich da irgendwann einschalten, schon gar, wenn das als letzte Zuflucht vor den zusammenbrechenden Papierwährungen etabliert werden soll, wie es ja jetzt zum Teil gespielt wird.
Die Europäische Zentralbank, die arbeitet ja an einem digitalen Euro. Geht das in die Richtung?
Ja, also ich denke, es hängt im weiteren Sinne damit zusammen. Es gibt ja auch noch neben Bitcoin das Projekt, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben, von Facebook, ehemals Libra, jetzt Diem. Also auch so ein Versuch von einer Tech-Plattform, eine eigene Währung aufzuziehen, die dann allerdings nicht diese Peer-to-Peer-Eigenschaft hat. Und die Zentralbanken sind weltweit alle im Moment sehr darum bemüht, eigene digitale Währungen technisch und juristisch einsatzbereit zu bekommen. Sie sagen, dass das eben mehr Komfort dann für die Nutzer bringen soll. Vor allem im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr ist das sehr interessant. Aber dahinter steckt natürlich auch die Sorge, dass sie letztlich ihr Währungsmonopol verlieren, was ein ganz wichtiger Aspekt der staatlichen Souveränität ist.
Das Facebook-Projekt hast du angesprochen, und das ist es ja ein bisschen ruhiger geworden, nicht zuletzt auch, weil die Regulatoren gesagt haben, da werden wir nicht mitmachen. Siehst du oder seht ihr da noch Chancen, dass private Unternehmungen, in dem Fall ist es ja Facebook, das tatsächlich an den Start bringen können und werden?
Ich habe ja mal mit einem Board-Member dieser damals noch Libra Association, jetzt Diem Association gesprochen, Katie Horn von Andreessen Horowitz. Ja, also wenn man da Facebook im Rücken hat und noch andere gewinnt, kann das natürlich für Online-Zahlungen interessant sein und für Facebook nochmal eine tolle Sache. Nur es ist eben was fundamental anderes als das, worüber wir hier hauptsächlich sprechen. Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel, wo ich einen Teil meines Geldes in etwas stecke, so wie Gold, was eben nicht diesem riesigen Experiment der Zentralbanken aktuell unterliegt. Wir hatten noch nie sowas wie Quantitative Easing. Niemand weiß, wie das endet. Deswegen ist das vollkommen legitim und verständlich, wenn Leute halt sich davor ein bisschen schützen wollen. Das kann man mit Diem vergessen.
Das würde ich auch so sehen. Ich kann das jetzt nicht einschätzen, wie da der aktuelle Stand ist bei Facebook. Aber es ist eben vom Konzept her auch etwas ganz anderes. Und im Falle von Facebook haben die Regulatoren ja schon sehr deutlich gemacht, dass sie das einbremsen wollen. Und diese ganze Bewegung hin zu den Central Bank Digital Currencies ist eigentlich ein bisschen ausgelöst worden durch den Libra-Schock, weil den Zentralbanken natürlich sofort klar war, wenn Facebook so etwas aufsetzt, dann sind da ja Milliarden potenzielle Nutzer erreichbar auf einen Schlag. Und da muss man dann rechtzeitig was gegensetzen können.
Marc, die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen liegt inzwischen bei rund 1000 Milliarden Dollar. Das ist ein echter Faktor. Das wird nicht mehr verschwinden, oder?
Ja, 1000 Milliarden Dollar. Ich denke, das wird nicht komplett verschwinden. Und ich habe das auch tatsächlich gehört jetzt in mehreren Gesprächen, sowohl mit Vermögenden, die schon länger da investieren, als auch, habe ich es gelesen, jetzt gerade beim Gründer des größten Hedgefonds der Welt, Ray Dalio, der halt auch gerade jetzt geschrieben hat in einer Einschätzung zu Bitcoin, dass das wirklich jetzt wohl diesen Punkt überschritten hat, von einer spekulativen Idee, die auch morgen wieder weg sein sollte, zu etwas, das sich eben zu einer Größe von, wie gesagt, 20% des Anlagegoldes ausgeweitet hat. Das kann nicht einfach so verschwinden, ohne dass dann auch Kaufkraft schwindet. Dann nicht Leute, die so viel Geld verlieren, können dieses Geld danach nicht mehr für Autos oder für Aktienkäufe ausgeben. Es hätte also jetzt schon Auswirkungen, zumindest wenn es komplett verschwinden sollte. Das würde nicht mehr geräuschlos möglich sein.
Christian, bist du auch der Meinung, dass es bleibt?
Ja, ich sehe es, wie gesagt, eher im Moment so als ein Spekulationsobjekt, das starken Aufschwung genommen hat. Auch vor dem Hintergrund, den Marc angesprochen hat, diese nochmal voll aufgedrehte Makropolitik in Corona-Zeiten, die Sorge um die Zukunft des Geldsystems. Nun haben wir natürlich insgesamt an den Finanzmärkten viele sehr, sehr hohe Bewertungen. Ich glaube nicht, dass die Politik es sich zum Prinzip machen kann, das jetzt einfach alles immer zu unterstützen. Da wird, also hart gesagt, ein bisschen Blut wird da wahrscheinlich irgendwo fließen müssen. Und im Moment sind es ja auch vorwiegend Leute, die das aus ihrem Eigenkapital gekauft haben, die solche Verluste wahrscheinlich verschmerzen könnten. Also ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt schon sind, wo das wirkliche makroökonomische Erschütterungen hervorruft. Aber die Gefahr besteht natürlich und deswegen denke ich auch, dass es auf Seiten der Politik, die das in den Griff kriegen will, da nicht viel Zeit zu verlieren gilt. Auf der anderen Seite spielt natürlich auch eine Rolle, dass diese technologischen Potenziale, die da drin stecken, die Finanzmarktpotenziale, gerade auch in den USA, seitens der Regierung durchaus gesehen werden. Man versucht da irgendwo so einen Mittelweg zu finden, es nicht außer Kontrolle geraten zu lassen, aber doch auch die Chance für technologische Führerschaft zu erhalten.
Dann schauen wir mal zum Finale unseres Gesprächs darauf, wie man sich in dieser Situation, die wir jetzt beleuchtet haben zusammen, darauf einstellen sollte. Einmal als Privatperson und dann auch als Unternehmen. Fangen wir an, Marc, vielleicht mit der Privatperson oder dem Privatanleger. Was mache ich mit dieser Bitcoin-Welt?
Ich finde es eine enorm spannende Idee, vielleicht mal 2 oder 3% des Anlagevermögens, also Geld, auf das ich echt auch verzichten kann, wenn es dann weg ist, mal in ein, ja, am besten wahrscheinlich ein Zertifikat auf den Bitcoin-Kurs zu investieren. Wer wirklich direkt Bitcoin kaufen will, es hat sicherlich auch Vorteile, zum Beispiel Steuerfreiheit wie bei Gold. Das haben die aktuellen Zertifikate noch nicht. Aber also das finde ich eine spannende Idee, weil es kann natürlich 80% seines Wertes verlieren oder vielleicht auch mehr. Aber es kann natürlich auch noch ganz woanders hingehen, wenn Tesla tatsächlich nicht das letzte Unternehmen bleibt, das Bitcoin kauft, wenn Pensionskassen einsteigen sollten oder wenn auch einfach nur viele Privatanleger, die das überhaupt noch nicht gekauft haben, weil das irgendwie nach Geldwäsche klang und nach irgendwelchen verrückten Hackern, wenn da nur ein paar Leute das kaufen, ein kleiner Anteil von der Goldinvestoren Bitcoin kauft, dann können wir ganz andere Preise sehen. Von daher, Geld, was man wirklich verlieren kann, sagt übrigens auch Ray Dalio, wo man dann eben nicht sehr, sehr traurig ist, wenn 80% des Geldes weg sind, kann man ruhig mal in so ein Zertifikat auf den Bitcoin-Kurs stecken und vielleicht hat man ja eine ganz tolle Rendite.
Also das wäre aber dann wieder Weg in eine virtuelle Spielbank.
Klar, spekulativ. Das heißt, das ist jetzt nichts, wo ich sage, da habe ich auf jeden Fall wie mit einem Index auf den europäischen oder Weltaktienmarkt in 20 Jahren mehr, kann ich mich darauf verlassen. So ist es überhaupt nicht. Das Geld kann weg sein, klar.
Christian, gehst du mit?
Ja, wobei natürlich man dann auch schon eben, wie Marc sagt, Geld haben muss, dass man auch verlieren, wo man bereit ist, das auch zu verlieren.
Dann schauen wir auf die Unternehmen und gucken dann nochmal auf das Beispiel, das Marc schon ein, zwei Mal genannt hatte. Tesla hat für 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin gekauft. Marc, du hast in einem Kommentar dagegen gewettert. Warum hat Tesla da aus deiner Sicht falsch gehandelt? Das könnte auch für Tesla ein einträgliches Spekulationsgeschäft sein.
Könnte es natürlich. Wenn Tesla ein Hedgefonds wäre, wäre das eine spannende Sache. Oder wenn Tesla das Family Office von Elon Musk wäre. Ich finde es total verständlich, dass Elon Musk privat in Bitcoin investiert. Aber ich weiß nicht, warum man Treasury-Geld, also Kasse des Unternehmens dafür verwendet. Also Tesla ist ja auch grotesk überbewertet, muss man wirklich sagen. Die haben natürlich jetzt kein Problem, sich frisches Kapital zu besorgen. Da machen die einfach noch eine Kapitalerhöhung. Die sollten zu diesen Mondkursen, auf denen sie sind, verglichen mit Umsatz und Gewinn natürlich so viel Kapitalerhöhung machen, wie sie überhaupt können. Und dann kann man das Geld auch in Bitcoin stecken. Das ist vielleicht ein Sonderfall, ja. Aber an sich ist es für Unternehmen sicherlich nicht sinnvoll, die Firmenkasse in etwas zu stecken wie Bitcoin, wo dann 80% weg sein können. So kann man ja nicht planen, die Investitionen. Das ist ja nicht das, warum man Barreserven vorhält als Unternehmen, denke ich.
Christian, siehst du einen Grund, warum sich Unternehmen mit Kryptowährung oder mit Bitcoin beschäftigen sollten?
Auf die Gefahr hin, jetzt was zu sagen, so nach der Art, wie Leute mal gesagt haben, das Internet ist überbewertet. Vielleicht liege ich total falsch. Aber ich würde sagen, im Moment muss das für normale Unternehmen kein Thema sein. Weil, wie gesagt, es als Zahlungsmittel irrelevant ist. Ich muss also nicht mir überlegen, wie ich mein normales Geschäft Bitcoin-kompatibel mache. Und digitales Spielcasino sollte eigentlich nicht Teil meines Geschäftes sein. Es bleiben diese beiden Aspekte. Einen hat Marc schon genannt. Wenn ich da mein Portfolio irgendwie absichern will als Beimischung, um irgendwas zu hedgen, wobei auch, glaube ich, noch nicht so ganz klar ist, wie das eigentlich jetzt korreliert ist oder nicht korreliert ist mit anderen Assets. Das müsste man sich dann genau anschauen. Da kann das sozusagen für die Finanzplanung möglicherweise eine Rolle spielen. Zweiter Aspekt ist, dass natürlich wieder die Regel gilt, die man ja auch schon von anderen Wellen kennt. Das Geschäft machen nicht die Goldgräber, sondern die Schaufeln verkaufen. Um dieses ganze Bitcoin herum entsteht natürlich gerade auch so ein Ökosystem, technische Zulieferer, Informationen etc. Das kann unter Umständen für einzelne Unternehmen interessant sein, aber für ein normales Unternehmen ist es, glaube ich, im Moment nicht relevant.
Christian, vielen Dank.
Gerne.
Marc, dir auch vielen Dank.
Ja, gerne.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, Ihnen heute schon ausnahmsweise das Thema der nächsten Woche ankündigen zu dürfen. Mein Kollege Martin Noé spricht dann mit Thomas de Maizière, lange Jahre Bundesverteidigungsminister und Bundesinnenminister, und Karl Ludwig Klei, einst Chef des DAX-Konzerns Merck und heute Aufsichtsratsvorsitzender sowohl von E.ON als auch von der Lufthansa. Ihr Thema, und das ist derzeit sicherlich noch relevanter als Kryptowährung, führen in Krisenzeiten. Wir freuen uns, Sie zu der erkenntnisreichen Diskussion am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.